The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 17. Februar. Die Union hat einen Traum, dass die Deutschen endlich mehr arbeiten. Das Thema kommt in verschiedenen Schattierungen daher. Da war der berühmte Vorschlag der Abgeordneten Gitta Connemann, Chefin der Mittelstandsunion, vom Ende der Lifestyle-Teilzeit. Schon jetzt das Wort des Jahres oder das Unwort?
Uns stört das Recht auf Teilzeit ohne Dialog mit dem Arbeitgeber in den Fällen, in denen es keinen Grund gibt, wie Familienarbeit, Care-Arbeit oder berufliche Fort- und Weiterbildung.
Auch der Kanzler pocht auf mehr Produktivität in Deutschland im dritten Jahr der Stagnation.
Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Jetzt kommt noch ein Vorschlag dazu, der die Koalition in Wallungen bringt, wie unsere Hauptstadtredaktion recherchiert hat. Carina Mössbauer ist Chefreporterin Politik bei uns. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, am kommenden Wochenende ist großer CDU-Parteitag. Das wird ein sehr wichtiger Termin für die Partei und natürlich auch für den Kanzler, der sich dort auch als Parteichef wiederwählen lassen will. Darum habt ihr mal genau hingeschaut, welche Anträge dort gestellt werden. Und da hat die Partei zum Thema Arbeit ja so einiges im Angebot, richtig?
Genau, Chelsea. Und ein Antrag, der könnte mal wieder für neuen Streit in der Koalition sorgen. Aber der Reihe nach. Es geht um eine eigentlich alte Forderung, nämlich die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die CDU hat ja schon in ihrem Wahlprogramm eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gefordert, anstatt eben der täglichen Obergrenze von aktuell 8 Stunden. Davon sollen dann auch eben Arbeitnehmer profitieren, denn die könnten in ihrem Arbeitsalltag eben etwas freier agieren. Und die Idee steht so auch im Koalitionsvertrag.
Und was heißt das genau? Für wen würde sich dann was ändern, angenommen das käme genauso? Von wem ist der Antrag eigentlich?
Na, also was nun in diesem Antrag neu ist, ist, dass die Höchstarbeitszeit pro Woche konkret auf 48 Stunden festgelegt wird, anstatt eben aktuell 40 Stunden. Vorsicht, das ist jetzt keine Anhebung der Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden, sondern eben eine Flexibilisierung. Will heißen, es soll möglich sein, an einigen Tagen eben länger zu arbeiten, an anderen dafür kürzer. Und wenn man in einer Woche eben mal 48 Stunden arbeitet, sollen diese Überstunden in einer anderen Woche dann eben abgebaut werden können. Und der Antrag ist von der Mittelstandsunion, die, wie du ja gesagt hast, auch die Lifestyle-Teilzeit geprägt hat. Und aus der Mittelstandsunion höre ich, dass es darum geht, Zitat, mehr Zeitsouveränität und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu gewährleisten, ohne die bestehenden Schutzstandards aufzugeben.
Ja, das klingt erstmal vernünftig, würde ich sagen. Aber die Kollegen aus unserer Politikredaktion haben die Sozialdemokraten, also den Koalitionspartner der Union, mit dieser Forderung konfrontiert. Was sagen Sie eigentlich dazu?
Ja, Chelsea, ganz genau. Die SPD ist ja bei Themen wie Arbeitszeit und Arbeitnehmerschutz traditionell etwas sensibler. Zwar steht diese Forderung nach einer Wochenhöchstarbeitszeit im Koalitionsvertrag, aber die Sozialdemokraten scheinen gerade erst zu merken, worauf sie sich da eigentlich eingelassen haben. Denn de facto würde das ja das Ende des 8-Stunden-Tags bedeuten. Und das ist ja sowas wie die programmatische DNA der SPD. Es gilt also, eine ziemlich heilige Kuh zu schlachten, aus Sicht der SPD zumindest. Und die bekommt gerade ziemlich kalte Füße. Zumindest wächst die Unruhe bei den Sozialdemokraten, wie unser Kollege Jan Schröder recherchiert hat. Und die ganzen Hintergründe dazu, die lesen Pioneers heute in unserem Hauptstadt-Briefing-Newsletter.
Sind solche Anträge auch vielleicht eine gezielte Provokation in Richtung SPD oder ein Signal Richtung Friedrich Merz, dass endlich was passieren muss in Sachen Reformen? Was hörst du? Wie ist da die Stimmung in der Union so kurz vor dem Parteitag?
Eine gezielte Provokation ist das aus meiner Sicht nicht. Eher sowas wie in Kauf genommener Nebeneffekt. Ein Parteitag bedeutet ja immer Nabelschau und Selbstvergewisserung. Und da geht es natürlich in erster Linie einmal um die Profilschärfung einer Partei, eben ohne Rücksichtnahme auf Koalitionsarithmetik. Die SPD macht das ja im Übrigen genauso. Stichwort Vermögens- oder Erbschaftssteuer und Gesundheitsabgabe. Das sind ja auch einige mit der CDU nicht besonders kompatible Vorstöße. Und naja, die vielen CDU-Anträge, die dem großen Ziel Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum dienen sollen, die sind, würde ich sagen, eher Ausdruck einer ausgeprägten Ungeduld. Denn die Union ist ja mit dem Aussetzen der Schuldenbremse extrem in Vorleistung gegangen, hat dadurch auch wirklich viel Vertrauen bei den eigenen Wählern verspielt. Und Merz hat ja schon selbst einmal gesagt, dass er einen hohen Kredit auf seine Glaubwürdigkeit genommen hat. Und naja, langsam ist einfach Payback Day. Und er muss jetzt die versprochenen Reformen liefern. Ansonsten könnte die CDU bankrott gehen.
Ja, das wird sicher ein ganz spannender Parteitag am Wochenende. Du bist für uns vor Ort und berichtest. Vielen Dank, Carina.
Gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel spricht mit mir in der neuen Ausgabe des World Briefings über die Diskussion um nukleare Abschreckung in Europa und warum er das aber aktuell für deplatziert hält.
Naja, wenn ich ehrlich bin, es gibt ja einen alten Ratschlag in der Politik, das Richtige zum falschen Zeitpunkt zu diskutieren, ist auch falsch.
Außerdem, Börsenreporterin Anne Schwedt spricht über eine neue Idee des Weißen Hauses, wer für hohe Stromkosten zahlen soll. Professor Veronika Grimm, Wirtschaftsweise und Mitherausgeberin bei The Pioneer, warnt vor der Verlockung der sogenannten Eurobonds. Und ein Ex-US-Präsident verrät uns etwas über die Existenz von Aliens. Frankreich und Deutschland, einst ein europäisches Tandem. Im Moment quietscht es aber. In wichtigen Fragen wollen der deutsche Kanzler und der französische Präsident unterschiedliche politische Wege gehen. Das kristallisiert sich bei Themen wie dem geplanten Freihandelsabkommen Mercosur oder dem Umgang mit der Trump-Regierung heraus, aber auch beim Thema Verteidigung. Während Frankreich auf eine strategische Autonomie Europas pocht, setzt Deutschland weiterhin stark auf die NATO und die USA. Aber was passiert, wenn Washington seinen Schutz in Frage stellen sollte? Was hieße das für die nukleare Abschreckung? Die Diskussion wird auch geführt. Über all das habe ich mit dem Ex-Vizekanzler und meinem Podcast-Co-Host Sigmar Gabriel gesprochen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er warnt bei der Nukleardebatte vor Panikmache und ruft zu Realismus und Ruhe auf. Die komplette World Briefing-Folge gibt es schon in der Pioneer-App und auf unserer Webseite thepioneer.de. Einen Auszug hören wir aber jetzt. Ein weiteres Thema, das hier thematisiert wird auf der Konferenz, ist die Tatsache, dass Frankreich auf Buy European drängt und dass Deutschland sagt, das ist protektionistisch. Wie schauen Sie auf diesen Konflikt, der da entsteht? Und was bedeutet das, wenn zwei große europäische Staaten sich so uneinig sind in so einer wichtigen Sache?
Na, wenn Sie in die Realitäten schauen, dann wenn Sie feststellen, dass es oftmals gar nicht um Buy European geht, sondern dass die Nationen sozusagen die Grenzen um sich herumziehen. Da ist Frankreich ein schönes Beispiel für. Ich würde auch sagen, zur europäischen Souveränität gehört, dass wir zum Beispiel Waffensysteme haben, die unter unserer vollen Kontrolle sind. Wenn Sie jetzt auf die F-35 setzen, dann, weil Sie sozusagen nicht schnell genug an ein taugliches europäisches Flugzeug kommen, dann nehmen Sie in Kauf, dass die ohne amerikanischen Support nicht einsetzbar ist. Also es gibt schon Gründe, warum man über die Frage sprechen muss, welchen eigenständigen, souveränen Beitrag Europa hat. Und wenn man Macron ernst nimmt, dann muss er auch bereit sein, zur Konsolidierung der europäischen Verteidigungsindustrie beizutragen. Und da würde ich mal in aller Freundschaft zu Frankreich sagen, habe ich nicht den Eindruck, dass Frankreich gerade Vorreiter dieser Konsolidierung ist, sondern sind eher Bremser.
Wie schauen Sie, wenn wir schon bei dem Thema sind, auf das Thema nukleare Abschreckung in Europa? Das ist dann auch wieder etwas, was verstärkt besprochen wird in den letzten Tagen.
Naja, wenn ich ehrlich bin, es gibt ja einen alten Ratschlag in der Politik, das Richtige zum falschen Zeitpunkt zu diskutieren, ist auch falsch. Ich meine, wir sind nicht mal in der Lage, bislang jedenfalls, eine wirkliche konventionelle Verteidigung auf die Beine zu stellen. Und jetzt wollen wir anfangen, über Nuklearwaffen zu reden. Naja, da wünsche ich viel Freude bei. Also ich finde, first things first. Zuallererst steht mal die Aufgabe, sich konventionell in die Fähigkeit zu bringen, abschreckend zu wirken. Russland wird ja nicht zuerst mit einer Atombombe kommen. Also erstmal zu zeigen, wir können uns verteidigen. Und dann natürlich gehört dann dazu die Diskussion mit Frankreich und mit Großbritannien, wie kann man eigentlich eure nuklearen Fähigkeiten in eine europäische Verteidigungsstrategie integrieren. Das wird man diskutieren müssen. Aber ich wundere mich, dass also noch sind wir nicht mal in der Lage, hinreichend viel Soldaten auf die Beine zu bringen, geschweige denn unser Geld auf die Straße zu bringen. Da fangen wir schon die nächste Debatte an, ohne auch nur einen Hauch Ahnung darüber zu haben, was es bedeutet, einen Nuklearkreislauf haben zu wollen, um Nuklearwaffen zu haben.
Aber woher kommt die Diskussion dann? Ist es einfacher, darüber zu sprechen, als über die konventionellen Streitkräfte, weil man merkt, dass man da nur schwer in die Gänge kommt?
Naja, es ist natürlich, kommt erstmal daher, dass wenn die Vereinigten Staaten ihre Rolle in der NATO partiell durch den Präsidenten in Frage stellen, dann steht dahinter natürlich der Nuklearschild. Schweden und Finnland sind der NATO ja nicht beigetreten aus konventionellen Gründen, sondern sie wollen unter den Schutzschild der USA. Jetzt kann man sich aber die Frage stellen, ist denn wahrscheinlich, dass bei einem konventionellen Angriff Russlands zum Beispiel auf einen baltischen Staat die Vereinigten Staaten als nächstes Nuklearwaffen einsetzen werden? Ja, wahrscheinlich nicht. Und von daher muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht sozusagen die eine Debatte noch nicht abschließt und schon mit der nächsten anfängt. Ich würde übrigens auch nicht unterschätzen, wie viele Menschen Angst vor dieser Diskussion haben.
Mhm. Meinen Sie politisch oder meinen Sie wirklich
auf
existenziell?
Der Straße. Okay. Also ich habe ja ein Beispiel. Ich bin heute Morgen aus dem Hotel gekommen um 7.30 Uhr oder so und gehe über die Straße und sagt einer, sind doch Herr Gabriel? Ich sage, ja. Und dann darf ich mal eine Frage stellen. Ja, können Sie machen. Und dann sagt er, stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg? Da habe ich dann erstmal gesagt, morgens um 7.30 Uhr kann ich solche Fragen noch nicht beantworten. Aber ich glaube, wenn wir etwas tiefer in die Gesellschaft reinhören, werden wir merken, wie viel Angst die Debatte macht. Auch eine solche Konferenz transportiert sich in das Alltagsbewusstsein vieler Menschen ja ganz anders als die der politischen oder militärischen Profis hier. Also meine Frage wäre, was tun wir eigentlich dafür, Menschen zu signalisieren, dass sie keine Angst haben müssen. Im Gegenteil, dass wenn wir diesen Weg gehen, auch einer verstärkten Aufrüstung, dass der sicherste Weg ist, einen Krieg zu verhindern. Und dass wir übrigens das schon mal geschafft haben. Wir haben schon mal gewonnen. Also wir haben ja eine Geschichte hinter uns, nicht etwas mehr als 30 Jahre her. Da haben wir einen kalten Krieg am Ende wirtschaftlich, militärisch und politisch gewonnen, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist. Und das hatte was damit zu tun, dass unter anderem Deutschland, aber nicht nur Deutschland, eine sehr starke Verteidigungsfähigkeit hatte. Unter Willy Brandt, der war Friedensnobelpreisträger, hatte der Verteidigungsetat mehr als 4% am Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Also deutlich mehr als heute. Und er konnte mit Brezhnev in Moskau verhandeln, weil die Russen oder die Sowjets wussten, der ist fest in der NATO verankert und ist militärisch stark. Das zeigt erstens, dass militärische Stärke und Verhandlungsfähigkeit zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und die Geschichte zeigt, dass wir auf diesem Weg eben schon mal gewonnen haben. Wir sind nicht schwach. Wir sind nicht schicksalhaft dem nächsten Krieg mit Russland überantwortet. Und ich finde, solche Geschichten müssen wir erzählen. Und nicht nachdem die Leute hören, was ist denn da los? Die Russen kommen angeblich 2029, auch so eine komische Debatte bei uns. Dann als nächstes sagen, und jetzt fangen wir mal an, über deutsche Atomwaffen zu reden. Die Folge übrigens wäre, dass der Proliferationsvertrag in der Welt zum Teufel wäre. Wenn Deutschland als Land, das diesen Nichtweiterverbreitungsvertrag unterschrieben hat, austritt, dann werden das andere auch tun. Und dann werden wir nicht weniger Atomwaffen in der Welt haben, sondern mehr. Ob die Welt dadurch sicherer wird, das würde ich bezweifeln.
Wie gesagt, das ganze Gespräch zwischen Sigmar Gabriel und mir finden Sie in den Shownotes verlinkt, exklusiv für zahlende Pioneers. Also kommen Sie mit an Bord, werden Sie Pioneer. Ich freue mich auf Sie. Ein Gespenst ist zurück. Mal wieder. Die Eurobonds. Emmanuel Macron bringt diese Form der gesamteuropäischen Verschuldung in die Diskussion. Damit sollen wichtige Investitionen getätigt werden. Das ist seine Idee. Der französische Präsident will so neue Technologien und auch die Verteidigung nach vorne bringen. Auf Pump. Wir freuen uns über einen klugen Zwischenruf dazu von der Ökonomin, Wirtschaftsweisen und neuen Pioneer-Mitherausgeberin Professor Veronika Grimm. Sie hat einen Gastbeitrag verfasst. Den gibt es zum Lesen und zum Hören auf thepioneer.de. Die Überschrift lautet Eurobonds, die nächste Scheinlösung. Professor Grimm hält die Idee für ein politisches Manöver, das kurzsichtig ist.
Es war absehbar. Der Druck auf die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, wächst. Rund um die Münchner Sicherheitskonferenz wurden Eurobonds als notwendiger Schritt hin zu einer starken und handlungsfähigen Union gepriesen. Teils von überraschenden Befürwortern, die EZB, Bundesbank, Banken und prominente Stimmen aus der Wissenschaft. Doch würde sich nicht genau das wiederholen, was wir in Deutschland gerade erleben? Seit der Bund durch Sondervermögen und die Bereichsausnahme für Verteidigungsausgaben finanziell scheinbar im Überfluss lebt, kommen strukturelle Reformen kaum voran. Und egal, wie weit die Schuldenspielräume ausgeweitet werden, schon wieder klaffen Lücken im Bundeshaushalt. Mehr Verschuldung ersetzt keine Reformen.
Die Ökonomin warnt davor, dass das Geld aus dem großen Schuldentopf nicht da ankommt, wofür es eigentlich gedacht war. Die Verlockung sei groß, damit auch alles Mögliche andere zu bezahlen, so Grimm. Nur eine Reform von Bürokratie und Regulierung würde ausbleiben. Ein Fehler. Hier nochmal ein Auszug.
Überbordende Regulierung, langwierige Genehmigungsverfahren und technologiespezifische Detailvorgaben verteuern Investitionen massiv. Effizienzgewinne durch Deregulierung wären kurzfristig realisierbar, ganz ohne neue Schulden. Statt diese strukturellen Hebel zu nutzen, droht erneut das bekannte Muster. Erst die Finanzierung ausweiten, dann die Reformen vertagen. So wird Europa nicht stärker, sondern anfälliger. Warum also die breite Unterstützung für Eurobonds? Zum einen mag es eine Allianz der Verzweiflung sein. Auf keinem der zentralen Reformfelder kommt Europa entscheidend voran. Gemeinsame Schulden wirken dagegen wie ein sichtbares Signal politischer Handlungsfähigkeit. Ob die Gelder zielgenau eingesetzt werden, lässt sich meist schwer festmachen. Kurzfristig denkenden Politikern gefällt das. Zum anderen gibt es handfeste Interessen. Banken und Investoren erhalten ein neues, sicheres Anlageinstrument und eine Belebung des Kundengeschäfts. Hochverschuldete Staaten gewinnen günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Zentralbanken reduzieren womöglich den Druck, nationale Anleihemärkte stabilisieren zu müssen.
Den ganzen Text mit ihrer Problemanalyse und Lösungen, wie gesagt, zum Lesen und zum Hören, finden Sie als Gastbeitrag von Veronika Grimm auf unserer Seite. Den Link gibt es in den Shownotes. Ein Must-Read für alle, die mitreden und mitdenken wollen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hatte die Börse gestern zu wegen des President's Day. Heute wird wieder getradet. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hält uns auf dem Laufenden. Also schalten wir nach New York und sagen, guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, im Weißen Haus überlegt man, ob KI-Firmen für die erhöhten Stromkosten aufkommen sollen. Sag uns, was steckt hinter diesem Vorschlag?
Ja, hinter diesem Vorschlag steckt eigentlich der Versuch, die wachsende Wut über hohe Stromrechnungen politisch zu kanalisieren und die Kosten der KI-Revolution stärker bei den Tech-Konzernen abzuladen. Die Regierung spricht davon, dass Betreiber von Rechenzentren künftig nicht nur ihren eigenen Strom bezahlen, sondern auch für Netzausbau, Versorgungssicherheit und Wasser aufkommen sollen, also all die Infrastruktur, die die energiehungrigen KI-Server belasten. Parallel arbeitet das Weiße Haus auch an Deals wie mit Microsoft oder an einem Pakt mit Bundesstaaten, der den Tech-Firmen 15 Milliarden Dollar für neue Kraftwerke aufpumpen soll. Für Anleger heißt das, KI bleibt ein Wachstumstreiber, könnte aber strenger reguliert und mit Zusatzkosten belegt werden. Ist also ein politisches Risiko, dass der Markt zunehmend einpreist, Chelsea.
Anne, bei Warner Brothers brodeln die Übernahmegespräche wieder hoch. Wie sieht es da aus?
Ja, bei Warner Bros. Ist wieder richtig Bewegung drin. Das Unternehmen hat ja eigentlich einen Deal mit Netflix über den Verkauf vom Filmstudio und HBO Max zu $27,75 die Aktie. Aber die Konkurrenz von Paramount Skydance gibt keine Ruhe. Paramount bietet $30 komplett in bar und hat sein Angebot jetzt nochmal aufgehübscht. Nämlich, die übernehmen die $2,8 Milliarden Vertragsstrafe an Netflix, nehmen mögliche Refinanzierungskosten von bis zu 1,5 Milliarden vom Tisch und versprechen zusätzlich eine Gebühr von 25 Cent je Aktie für jedes Quartal, in dem sich der Abschluss nach Ende des Jahres verzögert. Das wären rund $650 Millionen pro Quartal extra für die Aktionäre. Und genau deshalb prüft der Warner Aufsichtsrat jetzt, ob man die Gespräche mit Paramount wieder aufmacht, auch in der Hoffnung, dass ein Bieterwettstreit Netflix zu noch besseren Konditionen zwingt.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass wir eines der größten Menschheitsrätsel gelöst haben, oder?
Are aliens real?
They're real, but I haven't seen them and they're not being kept in, what is it?
Area 51.
Area 51. There's no underground facility. Unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.
Niemand Geringeres als der Ex-US-Präsident Barack Obama hat es bestätigt, Aliens, die gibt es wirklich. Zumindest hat er auf die Frage des amerikanischen Podcasters Brian Taylor Cohen, ob Außerirdische real sind, sofort mit Ja geantwortet. Gesehen habe er selbst aber keine, hat Obama gesagt, auch auf der berüchtigten Militärbasis Area 51 in Nevada nicht. Es gäbe auch keinen Geheimkeller dort und wenn doch, dann sei die Verschwörung so groß, dass er selbst als Präsident nichts davon wusste. Der Clip ging durch die Decke. Nachrichtenseiten auf der ganzen Welt haben die Existenz der Außerirdischen verkündet. Aber entzückte Weltraumfans müssen jetzt stark sein. Obama hat in einem Statement auf Instagram nochmal so einiges klargestellt. Die Frage über Aliens kam in einer Speed-Fragerunde in Tyler Cohens Podcast. Daher habe er schnell und kurz geantwortet. Was er aber gemeint habe, so Obama, ist, dass rein statistisch es bei der gigantischen Größe unseres Universums wahrscheinlich ist, dass da draußen Leben existiert. Unsere Sonnensysteme seien aber so weit auseinander, dass eine Kontaktaufnahme sehr unwahrscheinlich ist. Und er selbst habe bisher keine Beweise für Kontakt in irgendeiner Form gesehen. Keine geheimen Labore also, keine grünen Männchen, die nachts mit Sonden ihr Unwesen treiben und keine außerirdischen Raumschiffe im Himmel über der Wüste. Schade. Der Alien-Mythos wird sich aber sicherlich halten. Schon in der Vergangenheit hatte er seltsame Formen angenommen. Wie im Jahr 2019, als sich über Facebook mehr als 1,5 Millionen Menschen verabredet haben, um die Area 51 zu stürmen. Zum tatsächlichen Termin am 20. September sind aber nur gut 150 Leute aufgetaucht.
A bunch of random people in weird costumes standing outside of a government base? Why would you want to miss that? That's a one in a lifetime experience.
Ein Haufen Menschen, die in merkwürdigen Kostümen vor einer offiziellen Regierungsbehörde rumstehen, das sei einfach ein einmaliges Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. So hatte es damals ein gut gelaunter junger Teilnehmer in einem knallorangen NASA-Anzug beschrieben. Die Soldaten mit Schäferhunden und Schilder, auf denen angekündigt wird, dass unbefugtes Betreten in 6 Monaten Gefängnisstrafe resultiert, die haben aber ihre Wirkung gezeigt. Gestürmt wurde am 20. September 2019 gar nichts. Die große Frage nach der Existenz von Aliens bleibt also weiterhin offen. Beweise gibt's keine, aber Träume, davon haben wir genug. Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.